Es ist Samstag, der 20. Januar.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Jagoda Marinic.
Herzlich willkommen bei Apokalypse und Filterkaffee, dem News-Kaviar am Samstag. Ganz neu für mich, ich darf die Wochenendbeilage moderieren, während Micky Beisenherz in Australien seine Koalas streichelt. Ich freue mich, hier durch die Nachrichten zu gehen. Es ist der schönste Teil der Woche, normalerweise sich mit einer Zeitung in ein Café zu setzen und das Feuilleton zu lesen. Das Feuilleton, das politisch ist, aber kulturell, das Themen hat, die uns beschäftigen oder manchmal auch nicht, die auf jeden Fall ein bisschen mehr Möglichkeiten bieten, draufzusehen. Und ich freue mich, dass dafür eine hochkompetente, hervorragende Journalistin mich heute besucht, dass wir gemeinsam durch diese Nachrichten gehen, durch dieses Feuilleton am Wochenende. Sie ist Leiterin des ARD-Studios in Moskau. Sie werden sie aus den Nachrichten kennen. Sie berichtet glaubwürdig, kompetent. Sie ist laut Medium-Magazin die Journalistin des Jahres, sehr wohlverdient. Und ich freue mich, dass sie heute bei mir ist. Herzlich willkommen, Ina Ruck.
Dankeschön. Ich freue mich auch total, dass ich hier dabei sein kann heute. Hallo.
Hallo. Ich freue mich vor allem, weil ich gestern Nacht noch gesehen habe, du hast auf Instagram den Schnee auf den Straßen gefilmt. Und ich dachte, wow, jetzt geht sie hier wahrscheinlich von irgendwo aus dem Inland zurück nach Moskau. Straßen voller Schnee. Dann habe ich mich gefragt, wie schippen eigentlich die Menschen in Russland? Wird da gestreut? Wer sorgt dann dafür? Bleiben die Straßen weiß?
Das ist total interessant, dass du das gerade fragst, weil es ist das Jahr, das erste Jahr des großen Problems. Wohin mit dem Schnee? Normalerweise läuft das hier super schnell. Es gibt zig Gastarbeiter, nennt man die hier tatsächlich, also Leute aus ehemaligen Sowjetrepubliken, Mittelasiens, vor allem so Tadschikistan, Kirgisistan, die dann in Moskau sind und die den Schnee wegschippen. Der Schnee wird dann geschmolzen in so großen Schmelzanlagen und in diesem Jahr klappt es nicht. Die haben zu wenig Leute. Das ist extrem auffällig. Man vermutet, dass die Leute woanders hingehen, wo mehr Geld bezahlt wird, auf die Baustellen in den Emiraten oder sowas, weil der Rubel nichts mehr wert ist oder so wenig wert ist im Vergleich. Oder aber viele sind vielleicht auch wegen des Krieges gegangen. Es ist wirklich auffällig. Und ich bin da gestern aus der Provinz zurückgekommen. Die Autobahn, die M8 nach Moskau, war wirklich weiß. Und es war weit und breit keine Räumtechnik zu sehen.
Ich habe es auch richtig gesehen und dachte, irre. Und vielleicht ist es aber auch so, die ersten Anzeichen der Kehrseite dieses Krieges oder vielleicht auch ein Moment, wo dann die russische Bevölkerung sagen wird, Moment mal, was sind eigentlich die Alltagspreise, die wir so bezahlen?
Ja, bis dass die russische Bevölkerung da den Zusammenhang zieht, ich glaube, das dauert auch noch.
Da reden wir auch gleich drüber. Ich habe noch eine ganz, ganz einfache Frage. Seit ich deinen Twitter-Account folge, sehe ich immer dieses When in doubt, mumble. Also wenn du Zweifel hast, dann stottere. Da würde ich gerne noch aufgeklärt werden, warum du das oben auf Twitter eingesetzt
hast. Ja, oder nuschle, ne? Weil ich so oft denke, oh Gott, wenn ich jetzt irgendwie nicht antworten kann, dann nuschle ich das immer, hört keiner. Aber nee, das Ding ist, ehrlich gesagt, war das ein Glückscookie, das war so ein Glückskeks in einem China-Restaurant irgendwo in den USA und ich fand den Spruch so genial, dass ich ihn fotografiert habe und der passt halt von der Form ganz gut da oben drauf und dann habe ich den da irgendwann mal hingemacht und finde den immer noch lustig. So, wenn du keine Ahnung hast, dann vernuschelst es halt. Mache ich natürlich nicht, aber wäre eine coole Möglichkeit.
Das heißt aber, sollten wir dich heute mal nicht verstehen, könnte Strategie dahinter stecken.
Genau.
Ja, genau. Damit fangen wir mal an mit der ersten großen Nachricht des Tages.
Gucken mal, wer da spricht.
Russland. Nawalny rechtfertigt Rückkehr nach Russland. Berichtet Zeit Online. Am 17. Januar, also diese Woche 2021, kehrte Nawalny nach Moskau zurück und wurde sofort verhaftet. Nun nennt er seine Motive und äußert sich optimistisch in Bezug auf einen Regimewechsel. Am dritten Jahrestag seiner Verhaftung äußerte Nawalny sich jetzt auf seinen Social-Media-Accounts. Immer wieder würde er gefragt, weshalb er zurückgekehrt sei. Viele Menschen vermuteten geheime Absprachen, die dann doch nicht eingehalten worden seien. Aber das stimme nicht. Ihm sei es immer um sein Heimatland und seine Überzeugungen gegangen. Die Zukunft gehöre Prinzipien wie freien Wahlen, ehrlichen Gerichten und einem Staat ohne Korruption und Zensur, schrieb der Oppositionelle weiter. Putins Regierung karikierte er als Wendehälse. Polygamisten wurden zu Konservativen, Mitglieder der Kommunistischen Partei der Sowjetunion zu Orthodoxen, Besitzer von goldenen Pässen und Auslandskonten zu aggressiven Patrioten. Ein derartig aufgebautes Regime sei nicht lebensfähig, so er. Der Sieg ist unausweichlich. Ja, jetzt bist du vor Ort und dieses Jubiläum, nennen wir es mal, diese Jährung des der Rückkehr und der Verhaftung. Wie wird denn das in Russland berichtet, wahrgenommen? Ist ein Social-Media-Account drüben überhaupt zugänglich?
Also jenseits von Social Media und von den nur über VPN, also über so ein VPN-Umgehungssoftware-Ding da zu empfangenden Medien, die russischen Medien, die außer Landes sind und von dort berichten, jenseits dieser Sachen wird natürlich nicht berichtet. Niemand denkt mehr an Nawalny, außer denen, die für die er immer schon eine wichtige Figur war. Aber das Ganze ist natürlich auch nicht ganz ohne Öffentlichkeit. Also es gibt schon Menschen, die es wissen und die sich auch Sorgen um ihn und seine Accounts verfolgen. Wie gesagt, man muss dazu so eine VPN-Software installieren, dann geht das. Die funktioniert dann mal und mal nicht. Es ist alles ein bisschen mühsam. Ich arbeite damit ja auch hier. Aber ja, es gibt Leute, die ihm immer noch zuhören, die seine Sachen lesen. Das Ganze ist ja wirklich tragisch. Ich finde das wahnsinnig tragisch, was da aus dem Gefängnis kommt, was er von dort schreibt. Und es scheint er tatsächlich selbst zu sein. Man erkennt das am Stil und an der Art, wie er frech ist oder Witze macht. Das übermitteln die Anwältinnen und Anwälte. Davon gibt es auch nicht mehr viele. Das sind die einzigen, die ihn noch sehen dürfen. Er sitzt da ja mittlerweile irgendwo am Polarkreis, nachdem er wochenlang in der sogenannten Etappe war und man gar nicht wusste, wo er ist, also transportiert wurde von einem Gefängnis zum anderen. Und dann sitzt er da, beschreibt ja, weiß nicht, ob er das gelesen hast, hat er irgendwo beschrieben, dass sein Hofgang morgens um 5:30 ist, wenn es noch so richtig kalt ist. Der Hof genauso groß wie seine Zelle, nur oben Gitter statt einer Decke und ein Stück Himmel drüber. Dann beschreibt er das halt so und beschreibt das mit einem Witz und mit so einer Art von Galgenhumor. Das ist eigentlich völlig faszinierend.
Und, ja, dieser Wille, sich da nicht brechen zu lassen. Ich hatte das auch zuletzt, als ich Chodorkowski interviewen durfte für mein Format Buch meines Lebens. Und dieses klare Feindbild aber auch, und da wollte ich dich fragen, diese klare Zukunftsvision, ist das was, wo du sagst, boah, die haben einen guten Grund dazu? Ich meine, wir sind hier im Westen und haben immer Angst vor allem, was uns da droht. Leute wie Nawalny, trotz dieses massiven Angriffs auf ihre Freiheit, ihren Körper, ihre Gesundheit, sprechen von der Zukunft, von dem, was da eigentlich kommen sollte. Teilst du irgendwie den Optimismus oder glaubst du, es gibt diesen Optimismus in der Gesellschaft oder sehen die überhaupt ein Problem und träumen von einer anderen Zukunft oder ist es für die Breite der Mehrheit eher so, dass bleiben kann, wie es ist?
Da würde ich zwei unterschiedliche Antworten drauf geben. Das eine ist, dass ich glaube, dass er, wie auch all die anderen politischen Gefangenen, natürlich so eine Vision brauchen, um überhaupt überleben zu können. Und genauso auch die Angehörigen. Wenn du mit den Angehörigen redest, also mit der Mutter von Wladimir Karamurza, die sagt, ich sehe meinen Sohn vielleicht gar nicht mehr. Der hat 25 Jahre bekommen. Oder die Eltern von auch Leuten, die weniger Haftstrafe haben, die aber auch für 7, 8, 9, 10 Jahre verschwinden. Die sagen natürlich alle, mein Kind wird diese Zeit nicht sitzen müssen, es wird vorher rauskommen, weil das Land sich ändern wird. Das ist quasi der Rettungsanker oder die Vision, die es ihnen überhaupt, glaube ich, möglich macht, noch weiterzuleben. Das ist die eine Seite der Antwort. Die andere ist, dass ich im Moment nicht so richtig Grund für Optimismus sehe. Da ändert sich ja wenig. Und ich sehe auch, dass es nicht eine große Mehrheit ist, die da jetzt für den Krieg und für den Präsidenten sind, obwohl die Umfragen das immer wieder so darstellen, weil in repressiven Gesellschaften kannst du dir ja vorstellen, wie eine Umfrage aussieht. Ne? Ruft dich da irgendjemand an, natürlich sagst du dem nichts Falsches.
Aber 97% sind der Meinung.
Ja. Genau. Und ich rede ja mit vielen Leuten und du hörst dann doch immer viel mehr Zweifel, als die dann offiziell dokumentiert sind. Aber dennoch ist, denke ich, immer noch eine Mehrheit tatsächlich steht dahinter und sieht auch gar keinen Grund, da irgendwas zu ändern. Und also aus der Gesellschaft ein Umbruch, so wie Nawalny das immer prophezeit und auch andere, das sehe ich im Moment noch überhaupt nicht am Horizont.
Aber gleichzeitig hast du mir diesen schönen Artikel geschickt aus Politico: Scornful Putin condemns, Zitat, almost naked partygoers. Also das gibt ja doch ein wildes Russland, das sich diesen Lebensstil, den wir haben, den die Ukraine wollte, den Putin bekämpft, von LGBT-Sachen bis Party, nackte Leute auf Partys, nicht nehmen lassen wollen.
Also ja, also ob wir den jetzt so haben, ist die Frage. Ich war noch nie auf einer Party, wo ein Typ nur eine Socke anhat. Oh, also das,
aber das, ja, es aber gibt, du könntest sie finden, wenn du wolltest.
Ja, wahrscheinlich. Es gibt diese Leute hier natürlich, aber das sind ja nicht notwendigerweise Systemgegner. Das sind einfach Hedonisten, Leute, die es sich schön machen und denen die Politik völlig egal ist. Und diese Party, das ist ja eine never-ending story, wo es jede Woche eine neue lustige Nachricht gibt, die fand ja im Dezember statt und veranstaltet von einer sehr bekannten Bloggerin. Und da kamen halt wirklich so die Haute-Volée der russischen Showszene. Motto war halt almost naked. Und die Leute kamen dann eben, wie gesagt, einer kam in einer Socke, andere kamen in irgendwelchen so halbdurchsichtigen Sachen. Und da waren dann wirklich Leute dabei, die hier so richtig etabliert dazugehören. War Philipp Kirkorov, das ist so der schrille Schlagerstar hier, den hat man dann sofort aus allen schon aufgezeichneten Neujahrsprogrammen rausgeschnitten, nachdem das bekannt war, dass er bei dieser Party war. Der wurde sofort bestraft. Eine sehr bekannte Journalistin, die früher mal als Patenkind Putins galt, ob sie das ist, weiß man nicht, aber die ist so in seiner Gunst immer noch ziemlich weit oben. Die war dabei, die hat dann so einen tränenreichen Mea Culpa Insta-Auftritt hingelegt. Andere Leute spenden sofort Geld für irgendwelche Flüchtlinge in Russland. Es hat dann dieser Club, in dem das alles stattfand, der auch noch Mutabor heißt.
Was heißt?
Also quasi, ich werde mich verwandeln. Das ist so ein, kommt aus einem Märchen, so ein Spruch. Dieser Club Mutabor hat dann vor lauter Reue irgendwelche Gebeine irgendeines russischen Heiligen, ich glaube Nikolai oder sowas, gekauft und gespendet. Die Gebeine, das waren dann die letzte Nachricht, stellte sich aber raus, die ganze Sache war irgendwie fake. Die waren also gar nicht koscher so richtig. Eine Wahnsinnsgeschichte. Und nun hat sich auch noch Putin gemeldet, der die ganze Zeit nichts gesagt hat.
Die Gebeine irgendeines Kyrill oder so, ne, den sie dann aus irgendwelchen Sarkophagen rausgeholt haben. Wobei ich ja immer sage, Hedonismus, denken wir mal an Rock'n'Roll, war eigentlich eine der großen Softpowers der Demokratie. Insofern ja, würde ich sagen, wenn Putin die so bekämpft, vielleicht ist ja doch so eine kleine rebellische Revolte und progressive Zelle, die da zu überleben versucht.
Ja, vielleicht. Es ist auch nicht alles hedonistische schlecht, aber hier ist es eben so, dass es ja genau diesem Bild widerspricht, das Putin gerade nutzt, um die Leute für den Krieg zu mobilisieren auch, nicht? Also dieses Gefühl von, wir Russland sind moralisch dem verlotterten Westen überlegen, nicht? Und plötzlich aber passiert sowas. Das passt natürlich vorne und hinten nicht. Und deswegen hat Putin auch in diesem, vor 2 oder 3 Tagen, als er sich geäußert hat, gesagt, also wer aus diesem Krieg zurückkommt, der ist natürlich moralisch gestellt, so jetzt meine Worte, aber ungefähr so hat es gesagt, wer dort gekämpft hat, ist ein Held und muss nicht mehr ohne Hose auf irgendwelchen Partys rumspringen. Das war also quasi, jetzt wissen wir, Putin kennt die ganze Geschichte, wir haben es immer schon geahnt, weil die ganzen Repressionen, die da kamen, Steuerfahndungen gegen einige der Teilnehmer, wie gesagt, aus dem Programm geschnitten. Der Mann mit der Socke hat einen Einberufungsbescheid. Dass das nicht ohne Putin
ist. Einberufungsbescheid. Das ist schon ein bisschen absurd.
Die Schlagzeile des Tages.
Demos gegen Rechtsextremismus in mehreren deutschen Städten, berichtet die Tagesschau. Die ganze Woche schon, auch in den nächsten Tagen, kommt es überall in Deutschland zu Demos gegen Rechtsextremismus und die AfD. Kirchen, Sportclubs und CEOs erheben sich. Auch der beliebte Fußballtrainer des SC Freiburg erklärte, wer jetzt nicht aufsteht, der hat nichts verstanden. Es ist 11:55. Ist das etwas, was du jetzt quasi aus dem Ausland über die Heimat beobachtest und was dich überrascht? Weil manche sagen ja auch, dass natürlich Korrektiv hier Sachen zum Vorschein gebracht hat, die erschütternd sind. Gleichzeitig sagen viele auch, man wusste vieles davon. Was bewegt die Menschen denn jetzt auf die Straße? Was löst dieses Gefühl aus 11:55?
Also ich war ehrlich gesagt überrascht, dass es so wenig sind, die da auf die Straße gehen.
Findest du wenig, 30.000 in Köln?
Ich fand das wenig, ja. Ich meine, ich bin vielleicht aber auch Ja, andere Zahlen gewöhnt gewesen, nicht? Wenn man sich anschaut, ich war auf dem Maidan damals, da ging es nochmal um ein bisschen mehr vielleicht, oder auch die Wahl in Belarus 2020, da war ja wirklich, da war die Überzeugung sicher genauso groß, dass da was Falsches passiert und die Leute sind auf die Straße gegangen. Ich war tatsächlich überrascht. Das sind eher so Zahlen, die man aus Demos hier in Russland kannte, als sie noch erlaubt waren. Da freute man sich über 5.000 oder über 20.000. Nicht? Ich habe ehrlich gesagt gedacht, nee, wenn ich da gewesen wäre, wäre ich natürlich gegangen.
Ja, Robin Alexander hat diese Woche auch gesagt, dass halt nicht rankommt an die Friedensbewegung, die es ja auch mal gab.
Ja,
zum Beispiel. Kevin Kühnert sagte kürzlich, sagte auch im Spiegel-Interview, dass man eben nicht einfach Björn Höcke und AfD verbieten könne. Das sind jahrelange Prozesse. Es ist jetzt tatsächlich auch jeder Einzelne gefragt. Hast du den Eindruck, dass das den Menschen bewusst ist? Ich habe immer noch das Gefühl, dass viele denken, es ist so ein Spiel mit, wir zeigen mal, wie wütend wir sind. Ne? Man nimmt die AfD so, als würde man teilweise, es gibt natürlich jene, die einfach rechtsextreme Einstellungen haben, aber man nimmt sie immer noch in manchen Teilen als Protestpartei wahr oder meint damit, einen Denkzettel verpassen zu können. Glaubst du, die Stimmung wird sich dahingehend ändern, dass Leute sagen, ich kann ja protestieren, aber es muss jetzt nicht über die AfD gehen? Oder ist das fast gesetzt, dass sie einen Siegeszug haben werden in neuen Bundesländern?
Das kann ich nicht so richtig beurteilen, weil ich einfach die Stimmung da nicht selber spüre und fühle, nicht? Aber ich habe, ich glaube, dass die Ernsthaftigkeit der Lage nicht so richtig angekommen ist bei ganz vielen Leuten. Und das mag damit zu tun haben, dass man generell diese Skepsis gegenüber Medien hat, dass man generell man ist der Warnungen schon leid, nicht? Die es da in allen möglichen Brennpunkten ja gerade gibt, dass man hört ständig, man muss der Ukraine weiterhelfen, sonst passiert das und das. Man muss jetzt sofort Heizungen umbauen, sonst passiert das und das. Und jetzt ist da eben auch noch die AfD und man muss auf die Straße gehen. Also ich glaube, die Leute sind so es fehlt so ein Sinn für, was ist wo wirklich jetzt, wo ist Handeln nötig oder zumindest Flagge zeigen nötig. Was diese Verbotsgeschichte angeht, da habe ich echt viel drüber nachgedacht und habe für mich auch noch kein Ergebnis, weil ich bin natürlich hier in einem Land, wo immer alles sofort verboten wird und wo Verbot von politischen Gruppierungen ein Machterhaltungsinstrument ist. Und deswegen bin ich da natürlich sehr, gehen alle Antennen hoch. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, dass eine Partei, die zulässt, Dinge wie wir sie da in diesem Wannsee-Teil gesehen haben, also die Korrektivrecherche, die sowas zulässt, eine Partei, die politische Äußerungen zulässt, die natürlich extremistisch sind und sich nicht sauber davon distanziert, das ist eine Riesengefahr fürs Land. Also ich bin da überfragt. Ich bin auch nicht so ganz sicher, ob es gab ja lange Zeit, redet man immer viel von denjenigen, die da angeblich hinten runterfallen und nicht gehört werden und die Ausgegrenzten und die Vergessenen, ob das nicht auch so eine Gruppe ist, die wir uns da quasi medial herbeigeschrieben haben und jetzt tut die Gruppe plötzlich irgendwas und denkt, sie hat jetzt da ein
Ventil,
wo sie sich endlich entladen kann, nämlich indem sie sich der AfD anschließt. Das ist, man muss den Leuten ja auch erstmal einreden, dass sie unzufrieden sind. Also das sage ich jetzt, das klingt sehr arrogant. Ich bin jemand mit einem guten Gehalt und mir geht's gut, aber ich glaube, dass viel Unzufriedenheit auch eingeredet werden kann.
Naja, ob jetzt gut, eben diese Arroganz, wenn du dann auf die Abstimmungs, guckst, wie die AfD abstimmt, dann siehst du jetzt nicht unbedingt ein Wahl-, also Abstimmungsverhalten des ärmeren Menschen weiterhelfen würde. Und ich denke oft, wenn du jetzt sagst, waren nicht viele Menschen, 30.000 in Köln, als Pegida damals marschierte, waren das 15.000 bis 20.000. Die marschierten natürlich wöchentlich und es entstand da was, aber da gab es schon so einen Voyeurismus auch, so da gehen wir jetzt immer hin und berichten sofort und gleichzeitig, wenn du jetzt halt sagst, verbieten, ich habe jetzt mal ein Zitat aus dem Chat verläufen von Korrektiv von Marcel Grauf, Referent von Dr. Christiane Baum, der AfD. Immerhin haben wir jetzt so viele Ausländer im Land, dass sich ein Holocaust wieder lohnen würde. Also Das sind schon Sachen, wo ich mich frage.
Das geht natürlich nicht. Aber da ist ich bin einfach nicht firm genug im Rechtssystem. Was gibt es da für rechtliche Handhaben? So jemand muss angezeigt werden für so eine Aussage. Natürlich. Aber dann ist es die Sache der Richter. Ich finde es halt immer, Verbotsgeschichten erreichen ja oft genau das Gegenteil. Wenn sie nicht mit weiteren Repressionen flankiert sind. Na, hier in Russland wird verboten und wird mit Repressionen flankiert und dann ist das, was verboten wurde, wirklich weg. Aber so ein Staat sind wir nicht. Und ich bin noch nicht fertig mit Denken zu diesem Thema. Da muss ich echt noch drüber nachdenken und mit Leuten reden und mich noch Sachen lesen. Da bin ich noch nicht fertig mit.
Kriegst du denn viel Hass ab von diesen ganzen Leuten, die, wenn du jetzt was Kritisches berichtest aus Russland, die aber eben eher rechts in Deutschland sind und Russland nah, dass sie dich dann letztlich beschuldigen, dass du umgekehrt eine Art Trollfabrik sein könntest, die gegen Putin agiert?
Ich kann immer nicht so unterscheiden, was da wirklich Hass von echten Menschen ist und was nicht. Anfangs konnte man ja die Bots von den echten ganz gut unterscheiden. Mittlerweile wird das schwieriger, aber ich kriege natürlich tierisch viel. Klar, ich bin eine Kriegstreiberin, ich bin, was weiß ich was alles, eine NATO-Nutte, Entschuldigung. Ich bin alles Mögliche, aber ich bin mir eben nicht sicher, wer das wirklich ist, wie viele
also
das
sind. Ina, wenn du mir das vorher gesagt hättest, ja, dann hätte ich mir das nochmal überlegt hier. Wirklich, das hätten wir so nicht machen können, wenn ich gewusst hätte, wer du bist. Nein, aber ich versuche immer, uns ein bisschen aus dieser Depression zu ziehen, die das alles macht, weil der Ton natürlich unglaublich ist und das berichten ja auch viele Militärexpertinnen. Und gleichzeitig geht es darum, sich da eben bloß nicht unterkriegen zu lassen, weil wie du sagst, es ist ja auch ein gezieltes Wegschüchtern.
Ja, und ich finde es sehr toll, dass sehr viele Leute auch sehr freundlich schreiben und auch sehr konstruktiv schreiben. Und das Verrückte ist, das kennst du ja wahrscheinlich auch, du kriegst sowas ja auch, wenn du dich mit den Vernünftigeren der Kritiker oder Kritikerinnen auseinandersetzt, dann kommt da oft eine ganz überraschende Antwort, dass sie erstmal sehr freuen, dass jemand ihnen schreibt und dann geht es einen kleinen Briefwechsel und irgendwann ist auch gut. Aber natürlich gibt es diese Hasswellen, von denen ich aber eben einfach nicht weiß, ob das wirklich Menschen sind oder ob das nicht einfach irgendwelche zwar Menschen sind, aber die sich da überlegt haben, wir ärgern die jetzt mal so richtig und schreiben da irgendwas ganz Irres. Aber das geht mir nicht mehr so nah. Die Zeiten sind vorbei. Es war eine Zeit lang, da hat mich das echt umgetrieben und jetzt, manchmal kann man da richtig drüber lachen, weil dann auch die Rechtschreibfehler nicht besser werden und so.
Ich liebe ja besonders diese Guillotine-Vergleiche mit Frankreich so. Ja. Also da kriege ich immer so Marie-Antoinette-hafte Züge, wenn ich diese Art so. Manche träumen halt von diesen alten Guillotinen und ich versuche das dann immer ein bisschen so slapstickmäßig wegzuhalten von mir. Aber was ich jetzt sehr schön finde, wir sind ja auch im feuilletonistischen Samstag, ist eigentlich mal mehr darüber zu reden, wie viele Menschen schöne Sachen schreiben und wie wenig wir reden immer über Hassrede im Netz, aber wie viele, ich habe das auch wirklich bei den Podcasts, aber auch bei Zeitungsartikeln, bei Kolumnen, wo du dann plötzlich am Montagmorgen kommst und es schreiben dir so viele Menschen, du kannst dem auch manchmal nicht gerecht werden und denkst, die ergänzen deine Gedanken, sie denken sie weiter, sie erzählen von sich, sie erzählen ihre Sorgen, sie erzählen ihre Hoffnungen und dann gibt es auch ganz viele, wo ich am Anfang denke, oh Gott, wenn ich das so schreibe, dann werden alle mich hassen und plötzlich kommen Leute und sagen, ich bin so froh, dass sie das mal so sagen. Ne? Und also, dass man auch nicht sich die Welt verzerren lässt, lassen darf von den Trollen, sondern dass es nach wie vor eine kritische Öffentlichkeit gibt, die Lust hat auf einen wirklichen Dialog. Und vielleicht geht es ja auch darum, das ein bisschen zu stärken.
Ja, absolut. Ich finde das auch sehr ermutigend. Schön, dass das bei dir auch ankommt und dass du das auch diese Reaktionen bekommst.
Es gibt sie noch. Die gute Nachricht.
ARD, ZDF, Deutschlandradio, Expertenrat dringt auf weitreichenden Umbau der Öffentlich-Rechtlichen, berichtet der Spiegel. Effizienter soll es werden, schlanker, digitaler. Ein einflussreiches Gremium der Bundesländer hat einen weitreichenden Masterplan zum Umbau der Öffentlich-Rechtlichen vorgestellt. Das soll Kosten einsparen, effizienteres Arbeiten ermöglichen, klarere Zuständigkeiten schaffen und die Akzeptanz der Häuser in der Bevölkerung fördern. Man könnte sagen, das Ganze kommt zur rechten Zeit, denn beim Grimme-Preis 2024 gab es dieses Jahr deutlich weniger Nominierungen als möglich. Das heißt, man entschied sich, ganze Positionen unnominiert zu lassen, weil man keine Produkte in entsprechender Qualität fand, also keine Produktionen. Das ist jetzt natürlich ein großes Feld, über das viele den Kopf beugen. Diese ÖRR, diese GEZ-Gebühren, sind sie es wert? Wie soll er werden? Was soll er werden? Jetzt gibt es immerhin mal ein Papier mit Ideen. Die Operative der Leitung der Medienhäuser soll sich verändern. Ich glaube, da verändert sich auch schon viel. Du steckst da natürlich einerseits mittendrin, aber so mit der Innen-Außen-Perspektive. Was glaubst du, kann man davon umsetzen oder wo kann man sagen, das ist schon ein guter Weg oder das wäre vielleicht schwierig für den Öffentlich-Rechtlichen?
Das ist natürlich auch so ein Dauerthema für mich, ne? Mein Arbeitgeber, ich bin Angestellte des WDR. Ich bin auch so ein richtiges WDR-Kind. Ich bin so eine richtige Patriotin meines WDR immer gewesen. Zwischendurch auch mit großem Bauchschmerzen, aber wenn man jetzt dieses Papier der Leute sich anguckt, dann fand ich erstmal ganz gut, dass diese Kommission hier erstmal, da dachte ich schon, boah, Gott sei Dank, sie hat quasi ein klares Bekenntnis zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk abgegeben. Da freut man sich schon mal angesichts der Kritik, die ja von allen Seiten kommt und auch gerade so oft so ätzende, destruktive Kritik, die ja sowieso gerade in Mode ist, auch gegenüber Politik, gegenüber Parteien und sonst was allem. Da dachte ich schon mal, Gott sei Dank, ne, sie wollen uns nicht abschaffen. Aber natürlich muss was geändert werden, klar. Ich will aber, bevor ich da noch was zu sage, noch mal einmal sagen, mit meiner Außenperspektive. Ich habe viele Jahre in den USA gelebt und gearbeitet und jetzt natürlich in Russland ist es eh ganz anders, aber auch in den USA habe ich unser altes, verstaubtes, öffentlich-rechtliches System wahnsinnig vermisst. Einfach, dass ich da, damals war es ja vor allem noch linear, einfach abends irgendeinen Knopf drücke und da kann ich dann Tagesschau gucken und weiß, das ist ausgewogen. Da sitzt eine ganze Redaktion, die exakt weiß, was sie tut, die alles 50 Mal prüft, bevor es auf den Sender geht. Auch da passieren Fehler, klar, aber mit denen geht man dann offen um. Oder da ist so ein Heute-Journal oder whatever. Ne? Das gibt es nicht. Also wenn du das in den USA hast, dann musst du erstmal gucken, ist das jetzt ein Sender, der eher links ist oder der eher rechts ist? Also guckst du CNN oder guckst du MSNBC oder guckst du vielleicht Fox, die eine ganz andere Linie haben? Und dementsprechend musst du deine Nachrichten filtern. Sowas wie ein Weltspiegel, den es ja bei uns gibt, wo du regelmäßig was über das Ausland erfährst, gibt es überhaupt nicht. Also eigentlich ist das ein super tolles System, auf das wir total stolz sein können. Nur wir müssen vernünftig damit umgehen. Und da, denke ich, gibt es eine Menge an Kritik und da muss was passieren. Das ist mir auch völlig klar. Ich finde, wir müssen auch mutiger sein mit dem, was wir da im Programm machen und wagen. Und wir müssen, ne, du hast ja den Grimme-Preis angesprochen. Das ist ja, glaube ich, auch klar. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Da muss man neue Formate entwickeln. Da muss man sich was trauen. Ich finde aber in diesem Papier der Kommission, das habe ich versucht, so schnell wie möglich noch zu überfliegen, bevor wir geredet haben, jetzt hier, weil ich gedacht habe, das kommt bestimmt dran.
Hast deine Hausaufgaben gemacht, ja.
Ja, ne, mehr Fakten, mehr Kontext, das ist Wasser auf meine Mühlen, wo ich denke, wir müssen eigentlich unsere Auslandsberichterstattung noch verstärken, noch mehr, viel mehr Politik machen.
Ja, ich wollte gerade sagen, weil ich meine, ehrlich gesagt, ich gucke oft sie CNN, um übers Ausland gut informiert zu werden. Und man
du
muss ja auch
das Ausland CNN, nicht das inländische, amerikanische. Ist ein großer Unterschied.
Ja, aber man muss dann auch letztlich immer wieder dann Deutsch bei uns die Formate verteidigen, wie Weltspiegel und Auslands, also wo ich halt so denke, wie viel Ausland wollen wir eigentlich in Deutschland? Und also ich fand gerade ganz, ganz schwierig und traurig, dass du gesagt hast, du bist froh, dass man euch nicht abschaffen will als Tipp.
Ja, weil mein Gott, von allen Seiten kommt.
Ja, aber wir haben historische Gründe für so einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Genau. Und ich bin kein Kind des WDR oder irgendwas. Ich habe einen Podcast beim HR, aber das ist jetzt nicht, dass ich ein Kind von denen bin. Vielleicht eine Cousine vierten Grades. Aber das ist... dass wir eigentlich historischen guten Grund haben, das so zu machen und dass es trotzdem so viele Probleme gibt. Und ich habe eher ein Problem, dass ich sage, wo ist denn die Lust, diese Gelder dann zu nutzen, um eben noch mehr in Qualität zu investieren. Und
aber es gibt unheimlich gute Sachen.
Ja, natürlich gibt's die. Aber es gibt auch für mich zum Beispiel zu viel Quiz und zu viel Abendtalk und zu viel Unterhaltung finde ich auch wichtig für die ganze Nation, aber wir haben uns schon auch dumm unterhalten teilweise. Also wo ich dann manchmal bei manchen Nostalgiesendungen sagen muss, muss ich jetzt wirklich GEZ zahlen für diese permanente Nostalgiebespielung oder will ich dann nicht doch umgekehrt mehr Bildung? Dann fokussieren sich aber auch viele auf Influencer-Dingen, wo ich sage, wenn ich Influencer sehen will, gehe ich auf Instagram. Da muss ich jetzt nicht irgendwie gucken, dass ich die öffentlich-rechtlich reinbringe. Also
ja, das sind halt diese Dilemmata, die man hat. Ne? Zum einen, du machst Programm fürs ganze Volk, für alle deine Zuschauer und Zuschauerinnen. Und dann schau dir
die. Sie machen ja auch Programm für Ü60.
Ne? Ja, wir machen Programm für Ü60 und unsere und nicht nur, weil unsere Zuschauer alle Ü60 sind, sondern guck dir die Gesellschaft an. Ne? Die müssen ja versorgt sein. Die können ja nicht sagen, pass mal auf, geh mal alle, mach mal, guck mal schön hier Mediathek. Meine Mutter kann damit gar nicht umgehen. Ne, die ist 88 und ist eine sehr rege Zuschauerin. Also wir müssen alle versorgen. Gleichzeitig dürfen wir die Jungen nicht verlieren. Und da gibt's jetzt die Tagesschau, finde ich, sind da super. Die sind mittlerweile mit ihrer Tagesschau auf allen Formaten, auf TikTok sogar. Und das ganz aktiv. Also man versucht das ja. Und das andere Dilemma, was da ist, ist eben das, dass du, wenn du Gebühren kriegst, hast du einen Auftrag. Das ist völlig klar. Du hast ihn eh aufgrund des Rundfunkstaatsvertrags. Du musst gescheit und vernünftig und qualitätsvoll informieren. Gleichzeitig, wenn du das aber vielleicht nicht so attraktiv tust, dass es nicht alle interessiert, laufen dir die Leute weg, dann kriegst du wieder Ärger mit der Politik, weil du angeblich zu wenig Quote machst. Und oder mit dir selbst, weil du guckst natürlich auf die Quote. Ich versuche das jetzt gar nicht zu sehr zu entschuldigen. Ich sitze da in keiner verantwortlichen Position und ist auch gut so, aber ich sehe natürlich die Sachzwänge, die man von außen gar nicht so stark sieht. Aber dass sich am Programm was ändern muss und dass wir auch erhobenen Hauptes und Stolz sagen müssen, pass mal auf, Leute, wir haben diesen Auftrag und wir werden dem jetzt gerecht. Mhm. Und wir zeigen euch Dinge, auch wenn die vielleicht jetzt nicht so quotenstark sind, aber das ist wichtig. Dann machen wir das natürlich. Ich kann hier leider aus Russland viel zu selten ARD gucken. Ich kann das nur im Netz gucken und das ist dann nervig auf dem Computer und so. Deswegen sehe ich zu wenig, aber ich habe zum Beispiel gesehen, dass neulich zu einem absolut guten Zeitpunkt da so eine AfD-Doku in der ARD lief, wo ich dachte, boah, wo haben sie die denn jetzt her? Ist gut geplant. Haben sie. Wird gesendet. Also, es gibt das hier alles. Es ist halt nur einfach, man muss es besser verkaufen, man muss es wahrscheinlich besser managen, man muss natürlich Sachen ändern. Aber da will ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber macht nicht alles schlecht und kippt das Kind nicht mit dem Bart aus und dass sie das nicht getan haben. Deswegen habe ich das eben gesagt. Oh, Gott sei Dank, sie halten fest am
öffentlichen. Ich fand gerade auch diesen Satz von dir, wir müssen alle versorgen, fand ich irgendwie ganz schön, hat mich jetzt auch ein bisschen mit meiner Wut versöhnt, dass es immer so gefühlt Ü60 ist, weil natürlich, wenn man irgendwann da als Oma vielleicht nicht mehr aus dem Haus kommt und gerade mal so morgens vielleicht noch zum Markt seine Sachen mit so einem Ziehwagen holt, dann will man vielleicht auch mal was anschalten und spricht einen an. Und dank Mediathek kann man sich dann ja als jüngerer Mensch die Sachen da auch anders ziehen. Und natürlich müssen in Zeiten von Streamingdiensten da auch die Mediathekangebote ändern. Ich verstehe das ja auch. Und vielleicht braucht es auch wirklich keine 27 Sender. Aber man hört schon auch von allen Klagen, also dass sie das Gefühl haben, sie kommen immer weniger zum inhaltlichen Arbeiten. Und das ist dann das, was ich mir wirklich wünsche, dass wenn man sich als Gesellschaft per Auftrag dieses Angebot leistet, dass das dann aber auch eben auf dem Niveau stattfindet, dass ich Unterschiede sehe. Und ich würde jetzt noch eine Kritik, die ich auch gar nicht trifft, aber auch für unsere Zuhörerin, mich nervt ehrlich gesagt manchmal beim Jugendangebot, wenn ich zu Funk und so gehe, da nervt mich manchmal ehrlich gesagt die Qualität. Also die Kacheln, die da manchmal so unterkomplex große Probleme, so es ist nicht okay, Komma das. Wo ich immer so sage, ich will jetzt gar nicht wissen, was für euch okay ist und nicht okay, bildet mich einfach, gebt mir Fakten. Und diese permanente Gefühligkeitsbildung, also jetzt wie man bietet jungen Menschen auch dauernd so an, sich selber zu bespiegeln. Ne? Hast du linke Daumensyndrom oder hast du Bauchgrummeln-Syndrom und wie fühlst du dich hier und wie fühlst du dich da? Wo ich sage, weck doch auch mal bei jungen Leuten ein bisschen mehr Lust auf die Welt. Das wäre so, wenn ich in der Kommission wäre, mein Anliegen, die jungen Leute, also allen mehr zuzumuten, die Leute nicht abzuholen, sondern ihnen richtig was zuzumuten.
Trotzdem ist es ein gutes System. Okay.
Der gut, dass du das nochmal nachgereicht hast. Ist auf jeden Fall ein gutes System. Und die demokratischen Gesellschaften, ja auch BBC und so, ich glaube, es hat seine Funktion.
Das hat mich überrascht.
Der Tagesspiegel berichtet: Soziologin zu Protest in Deutschland, die schweigende Mehrheit ist zufrieden mit der politischen Lage. Berichte der Tagesspiegel. Die Soziologieprofessorin Céline Tenay, 42, an der FU Berlin, forscht über Meinungspolarisierung in Europa und hat dabei erstaunliche Beobachtungen gemacht. Im Tagesspiegel-Interview bestreitet sie die weit verbreitete These einer Meinungsspaltung innerhalb der Gesellschaft. Also ich finde, das klingt auch ein bisschen nach den Thesen von Steffen Mau. Über die Bauernproteste sagt sie, diese betreffen eigentlich nur eine kleine Minderheit, die Sichtbarkeit aber sei viel größer. Das Bild passe auch auf die vermeintliche Polarisierung. Wir haben analysiert, wie sich die Einstellung der Bevölkerung zu Themen wie Einwanderung, EU, Umweltschutz und freier Handel über die Zeit verteilen. Wenn die meisten Befragten extreme positive und extreme negative Einstellungen auf diesen Themen teilen würden, würde man von Meinungspolarisierung reden. Tatsächlich sehen wir, sagt sie, dass die Verteilung der Einstellung der Bevölkerung eher die Form von einer Glocke annimmt. Die meisten Befragten vertreten seit den 90ern konstant moderate Positionen und nur sehr kleine Grüppchen nehmen Extrempositionen ein. Die Meinungsunterschiede zwischen Bildungsgruppen und sozialen Klassen bleiben über die Zeit auch stabil. Die Gesamtbevölkerung wird sogar langsam liberaler. Man kann also nicht von zunehmender Meinungspolarisierung innerhalb der gesamten Bevölkerung sprechen. Große Blicke, große Perspektiven auf gängige Formulierungen und Worthülsen unserer Diskurse. Das passt wunderbar zum Feuilleton. Und da interessiert mich natürlich, wie du das siehst. Du hast ja auch immer wieder dieses Rein und Raus aus Russland zu uns und zurück. Siehst du das auch so oder siehst du in zunehmenden Abständen zunehmende Polarisierung?
Also ich glaube auch, dass diese Erzählung von der gespaltenen Gesellschaft, ne, das ist ja was, das da habe ich mich immer schon gegen gewehrt, als ich in Mitte der 2010er Jahre, also so 14 bis 17, glaube ich, war das, in den USA war und es immer hieß, absolut gespaltene Gesellschaft in Trump und nicht Trump. Das war es lange Zeit überhaupt nicht. Und ich glaube, auch sowas kann man fast schon erzeugen durch mediale Berichterstattung, die genau darauf immer wieder abzielt. Also man kann sowas auch herbeireden. Ich weiß auch nicht, ob die jetzt gespalten sind oder ob einfach nur eine bestimmte Gruppe sehr laut ist. Ich habe die gespaltene Gesellschaft wurde auch eine Zeit lang mal der Ukraine attestiert, lange vorm Krieg und so. Also ich kenne das, diese Erzählung und ich weiß, was dann am Ende daraus wird. Ich frage mich aber jetzt bei uns doch nur, wenn es so ist, dann frage ich mich, warum es dann doch fast 30% sind, die eindeutig außenstehende Partei AfD wählen wollen, wenn sie sie denn wählen, das müssen wir dann noch sehen. Ne, das spricht ja doch für eine Art von Spaltung, dass sich doch ein relativ großer Teil der Bevölkerung entfernt von so einem Konsens von demokratischem Zusammenleben und auch in einer multiethnischen Gesellschaft. Diesen Konsens haben wir ja irgendwie, der funktioniert ja seit vielen Jahren. Gibt es dann nicht doch so eine Spaltung? Mir ist das, also ich kann das auch das wieder nur von außen mehr sehen, weil ich ja doch mehr hier in Russland bin als in Deutschland. Aber diese Erzählung von der gespaltenen Gesellschaft kenne ich. Und in keinem der Fälle, die ich bisher erlebt habe, war die Gesellschaft wirklich so gespalten, wie sie beschrieben wurde. Es kann sein, dass sie am Ende dahin tendierte, weil die Leute immer nur hörten, es gibt A oder B, wo stehst du? Und sich dann am Ende da irgendwo hingruppiert haben. Wie das jetzt in Deutschland genau ist, kann ich nicht sagen. Also bin ich auch so ein bisschen überfragt.
Ich habe immer so meine Probleme jetzt bei der Wissenschaft, die natürlich ihre Instrumente hat und gerade die Soziologie hat ihre Instrumente. Und es ist ja auch ein bisschen aus der Mode gekommen, dass Schriftstellerinnen und Gesellschaftsbeobachterinnen, sagen wir mal, mit anderen Mitteln der Erkenntnis Gesellschaft beobachten. Deswegen, ich komme jetzt mal doch, weil wir im Feuilleton sind und wage das. Ich weiß gerade, jetzt kommt mir gerade der Name nicht, dieser amerikanische Regisseur. Ich glaube, er hat auch diese Pommes-Selbststudie gemacht, was Bowling for Columbine.
Bowling for Columbine ist Michael Moore, das ist aber nicht der, den du meinst.
Doch, ich meine Michael Moore.
Ja?
Michael Moore hat, deswegen war für mich, was Spaltung bedeutet, hat er mir, glaube ich, so gut wie niemand anderes erklärt. Und zwar war ich damals in einer Veranstaltung über die USA, ich glaube, es war aber schon lange her, und es war Wahlkampf John Kerry gegen Bush, oder ich weiß nicht.
Ja, ja, gegen Bush. Das war der zweite, das war die zweite Amtszeit Bush, da hat John Kerry gegen ihn verloren.
Genau. Und da war in dieser Veranstaltung, da ging es um ihn, seinen Film, und dann hat er, glaube ich, in einem Interview oder so gesagt, so, dass alle so schockiert waren, weil jeder sagte im Vorfeld so, I'm sure John Kerry is gonna win, because I don't know anybody is gonna vote for Bush. Ja? Und genauso sagten die Bush-Leute, so, der wird gewinnen, weil ich kenne niemanden, der den wählen würde. Und am Ende war das Wahlergebnis ganz frappierend, und er hat so dadurch kapiert, dass er sich eigentlich nur in einer Blase bewegt, die halt John Kerry alle gut finden. Mhm. Und so war es ja auch ein bisschen später mit Trump, dass irgendwie
ja, absolut.
Der Konsens war, Mensch, der kann nie gewinnen. Dann waren die Umfragen sogar so, dass alle gesagt haben, Trump hat keine Chance. Und ich saß irgendwo, glaube ich, morgens irgendwo an einem Bahngleis, irgendwo, sogar Rita Süssmuth war zufällig auch da, und dann kam so Miriam Lau, also ein ganz komischer Morgen, wo wir zu dritt da saßen, und dann ohne Verabredung, wir wollten alle irgendwo hin, und dann kam die Meldung, allen Ernstes wird Trump Präsident, und dann kam ja auch der Titel The Day Polling Died, also der Tag, an dem die Umfragen starben. Und dieses Phänomen, dass wir nicht Kontakt zu Menschen haben, die genau diese politische Realität dann herstellen, die aber jetzt große Teile dieser Politik und Welt bestimmt, die zeigt ja eindeutig, dass es Spaltungen gibt, dass man viele gar nicht kennt. Und natürlich ist es in den USA extremer durch das Zwei-Parteien-System. Ich glaube aber, dass in Deutschland durch die neuen rechten Bewegungen da tatsächlich auch so eine Art Spaltung entsteht, nämlich die alten Parteien versus dort die neuen rechten Bewegungen, die sich auch global ganz anders vernetzen wollen. Und ich fürchte da manchmal dieses Schönreden. Also ich sehe, ja, dass wir liberaler werden. Ich habe auch immer große Lust auf optimistische Brillen, aber man sieht auch eine Spaltung im Ökonomischen, ne? Also du hast Ärmere, die immer, also die Spaltungen spiegeln sich auf Meinungsebene, sie spiegeln sich aber auch ökonomisch. Also du hast jetzt wieder eine Studie von Oxfam von 3 Tagen, dass die Reichsten reicher geworden sind. Seit 2020 sind die fünf reichsten Männer der Welt doppelt so reich wie vorher. Andererseits hast du mehr Armut, also auch in Deutschland, aber weltweit auch. Also diese Spaltung, die es ökonomisch gibt, die übersetzt sich ja auch in politische Welt. Anschauungen und sind politisch abrufbar und können mobilisiert werden. Also ich mag das nicht, dass man so gerade versucht, auch wenn es ein nachvollziehbarer, und hier ist ja eine Wissenschaft, die hat kein Interesse, die hat erstmal nur ein Erkenntnisinteresse. Gleichzeitig diskursiv finde ich die These problematisch. Ich glaube, wir müssen schon gegen diese Vereinzelungen und Polarisierungen und Spaltungen irgendwie ankämpfen.
Also wirtschaftliche Spaltung absolut, ganz bedrohlich und beunruhigend. Aber wir haben ja eben gerade selbst noch mal drüber gesprochen, dass zum Beispiel jetzt in Deutschland die extremen Parteien ja gar nicht unbedingt die Wählerschaft nicht ökonomisch irgendwie zu greifen ist. Das ist ja dann also, ne, die Spaltungen sind dann ja nicht kongruent. Also jemand, der oder die sehr arm ist, wählt ja dann nicht automatisch AfD. Das haben wir ja auch festgestellt. Von daher, also es kommt auch immer darauf an, wie man es thematisiert. Wenn man diese, man kann so eine Spaltung auch manifestieren, indem man sie ständig diagnostiziert, bespricht und den Leuten klar macht, also du musst jetzt nach da oder nach da gehören. So, ne, das ist das, was ich meine, dass doch eine Menge an Gemeinsamkeit vielleicht da ist, nur die einzelnen Grüppchen nicht mehr richtig miteinander im Kontakt sind und deshalb zu wenig untereinander voneinander wissen.
Die gute Tat des Tages.
Schönheit ist für mich Antifaschismus. Luca Magliano bei der Pitti Uomo in Firenze, Florenz, berichtet der Spiegel. Der italienische Modedesigner Luca Magliano hat mit seiner neuesten Modenschau eine Kampfansage an die politischen Zustände und Machtverhältnisse unter Giorgia Meloni gemacht. Auf den Treppen des Mandela-Forums in Florenz geistern verstört reinblickende junge und ältere Models verschiedenster Hautfarben und Körperformen mehr durch die Zuschauerreihen. Sie sehen geschunden aus, nicht wie klassische Mannequins. Alles wirkt kaputt, eine Art Dystopie. Man kann Maliano als Anti-Fashion bezeichnen, als Mode für den Aufruhr, ein Statement, Kunst und Kleid in einem. Um das gute Aussehen geht es weniger, um das Gute viel. Eine Frau mit Petra Pau-Kurzhaarschnitt trägt ein Shirt mit dem Konterfei und den Namen Leonardo da Vincis, des großen Gelehrten und wohl berühmtesten queeren Italieners. Maliano setzt in sein Kostüm italienische Klassiker in einen neuen, düsteren, geschlechtslosen Kontext. Das fand ich ein wunderbares Beispiel, wie wirklich jeder in seinem Bereich, in seiner Art, die Welt zu erfassen und sich auszudrücken, etwas tun kann gegen die Tendenzen unserer Zeit. Und wenn man sich die Models ansieht, das ist eben nicht die dürre Frau, die über den Haken geht. Das sind wirklich die Vielfalt des menschlichen Daseins, das Hässliche, das Schöne, das Verzerrte, das Queere, das Diverse und das sozusagen den Gleichförmigkeitsfantasien entgegenzusetzen. Ich erinnere mich neulich an dieses kleine KI, wo man diese happy deutsche Familie mit dem Kind, das so komisch diesen Arm ohne Finger, ohne Arm an sich hatte, wo man so diese alten Blut- und Boden-Fantasien hatten, also eigentlich ein Künstler, ein Designer, der sagt, Moment mal, ich kämpfe jetzt hier mal für die Diversität in der Welt und ich tue jetzt auch nicht alles Schönreden, sondern Dystopie. Wie gefällt dir denn das, also was der da treibt? Ist das für dich eine Art Antifaschismus in diesen Zeiten?
Ich habe das jetzt nicht gesehen. Ich habe dir gerade nur gebannt zugehört, weil ich das auch nicht gelesen hatte. Aber ich finde das mutig und ich finde das toll. Das ist halt, das ist so ein Lebenszeichen irgendwie, ne? So ein, hey, wir sind da und wir machen und ich zeige mich jetzt so. Das ist auch so ein Zeichen von einer, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Das macht Attraktivität, die Attraktivität von freien Gesellschaften aus. Dass Leute sich ausdrücken, Zeichen setzen, politisch sind mit allem, was sie tun, vielleicht auch mit Kunst und Mode. Und das ist genau sowas, fehlt ja in geschlossenen Gesellschaften. Genau das ist es, wo ich dann doch wieder auch, wenn ich überlege, was hier in diesem Russland abgeht und was alles unterdrückt wird und dass es doch so viele Leute gibt, die sich, obwohl sie vielleicht gar nicht begreifen, dass das schon vorpolitisch ist, was sie da machen wollen. Also Künstler, die bestimmte Dinge nicht mehr ausdrücken können und es versuchen und die dann nach Westen schielen und eigentlich doch dahin wollen, obwohl sie immer noch sagen, sie wählen aber Putin. Ich weiß nicht, ob du mir gerade folgen kannst. Ich bin so ein bisschen konfus, aber so eine...
Ich folge dir überall hin.
Also die Attraktivität von offenen Gesellschaften ist, dass das alles möglich ist. Und Menschen in geschlossenen Gesellschaften spüren es manchmal nur über so einen Hebel, dass sie eigentlich was anderes wollen, weil sie plötzlich feststellen, dass ihnen das in ihrem eigenen Land nicht möglich ist. Ich habe neulich eine Frau, vielleicht mache ich es mal konkret, ich habe hier in der Moskau in der U-Bahn eine Frau getroffen, die hatte einen Textmarker neongelben Mantel an. Der war gar nicht schön, der war aber einfach so auffällig und so gnadenlos gelb, dass ich zu ihr hingegangen bin und gesagt habe, ich finde das total toll. Dann ist sie ganz rot geworden und hat gesagt, ich habe den schon seit 3 Wochen und ich habe mich nicht getraut. Ich habe gedacht, das wird hier verboten, wenn ich damit rumlaufe. Und ich habe gesagt, ich finde den ganz toll. Und dann hat sie sich total gefreut, dass ich ihr das gesagt habe. Und dann habe ich gesagt, warum denken Sie denn, dass das verboten wird? Und dann hat sie gesagt, ja, weil unser Präsident, den finde ich ja gut. Der hat ja gesagt, so traditionelle Werte müsse man irgendwie schützen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt zu den traditionellen Werten passt. Und ich fand das so irre. Ich habe gedacht, wow, die traut sich einfach. Und die merkt vielleicht mit diesem kleinen gelben Mantel, merkt sie irgendwie, dass sie dann doch an irgendeine Grenze stößt vielleicht. Einfach deshalb, weil der Mantel nicht modern und schick war. Der war einfach nur schreigelb. Und ich glaube, sie hatte ihn selbst genäht. Das hat sie nicht gesagt. Aber der hatte jetzt keine, das war jetzt nicht sowas, wo du denkst, oh, das ist ja cool, will ich auch. Sondern der war einfach auffällig. Und ich glaube, sie wollte schon auffallen und sie hatte gleichzeitig auch Angst davor. Das war so wirklich so ein, ich fand das so einen vorpolitischen Schritt. Ich kann das gar nicht anders beschreiben, aber,
ich finde es ja schön, dass du zu ihr hingehst. Ich finde immer, man muss ja lernen, den Leuten öfter mal am Tag zu sagen, was man irgendwie toll findet, wenn man sie bemerkt und was man an ihnen bemerkt. Und wahrscheinlich dort umso wirksamer. Ich will aber an der Stelle vielleicht noch sagen, dass ich glaube, dass so ein italienischer Designer, weil Italien hat auch eine starke Tradition dieses politischen Riskierens in der Mode. Und es verdankt sich auch der Franca Sozzani, die leider 2016 gestorben ist, so irgendwie auf ihre Art, so engelsgleiche, kleine, blonde Frau, gibt auch einen tollen Film von ihr oder gab mal auf Netflix, und die die Vogue Italia total politisiert hat, wo man am Anfang gar nicht wusste, ja, wird das gewollt, wird das nicht gewollt, aber sie war eine der erfolgreichen weiblichen Verlegerinnen und die auch mit Mode versucht hat, gesellschaftliche Statements zu machen. Insofern wundert mich das nicht, dass in Italien so eine Tradition ist, dass auch ein Modedesigner sagt, ich gehe da jetzt rein und provoziere.
Ja, toll. Auch gerade jetzt, ne, mit Giorgia Meloni und so, toll.
Ich glaube, mein Schwein pfeift.
Javier Milei in Davos. Der Spiegel berichtet, der Kettensägenmann zerlegt den Zauberberg. Ja, ich habe diesen Artikel hier drin heute in unserem Feuilleton, wobei ich den Artikel eigentlich ein bisschen grauslich finde, weil es tut so, als hätte Milei irgendwas ganz Tolles geschafft. Man tut so, der neue argentinische Präsident Javier Milei hat in Davos offenbar geschafft, woran Greta Thunberg und andere vor ihm gescheitert sind, nämlich den Wirtschaftsvordenkern vom Zauberberg den Spiegel vorzuhalten. Aus diversen Social-Media-Posts und seiner viel diskutierten Rede ging hervor, dass dem argentinischen Präsidenten selbst die Kapitalisten des Davoser Wirtschaftsforums zu links sind. Der Präsident hatte schon im Anflug die Hoffnung geweckt, dass da endlich mal wieder einer richtig auf den Putz haut. Auf seinem Lufthansa-Linienflug in die Schweiz postete er Selfies und stänkerte gegen die sozialistische Agenda des Davoser Weltwirtschaftstreffens. Insbesondere kritisierte Milei, dass die kollektivistischen Experimente mit sozialistischer Tendenz, seine Zitate, zu denen sich Staatsführer weltweit hinreißen ließen. Also ein Bericht, ich habe da tatsächlich auch die internationale Presse gesichtet und die haben das nicht so glorifizierend, als hätte er hier irgendeinen Zauberberg mit Kettensägen zersägt, sondern letztlich auch sich selber da ziemlich zersägt und demaskiert als Antifeminist. Er hat nämlich sich klar gegen feministische Agenda geäußert. Der Pedro Sanchez aus Spanien hat ihn sofort kritisiert und gesagt, das ist der neoliberale Siegeszug, der doch in Europa für sehr viel Armut und Ungleichheit gesorgt hat. Also da gab es viel kritischere Stimmen als jetzt auch in diesem Artikel. Aber was ich dir auch noch erzählen muss, ich habe es mitbekommen, es gab einen unsäglichen Elon Musk-Tweet. Und manchmal hasse ich, dass ich es jetzt weitererzähle und ihn damit Relevanz verleihe. Also ich lebe mit meiner inneren Dialektik, aber ich bin gestern Nacht gestolpert über ein Bild. Und ich dachte erst, es wäre der Elon Musk-Parody-Account. Es sitzt wirklich in irgendeinem Hotel, Glasfront, Waterfront, man guckt nach außen. Ein Mann nackt vor seinem PC, sein Laptop auf seinem Bauch, vor ihm eine Frau, die sich die Haare trägt. Also ein pornografischer Traum sozusagen. Die Frau befriedigt den Mann, der Mann befriedigt sich aber einem Video von Milei in Davos und Elon Musk twittert drüber, so hot. Und das wirklich Witzige, aber in dem Moment, Twitter rettet sich ja immer selber. Gerade wenn man denkt, man will aussteigen, schreibt der Parodie-Account darunter, sorry, ich habe gerade kurz meine Accounts verwechselt. Also man hatte echt das Gefühl, der Mann ist so eine Parodie von sich selbst. In seiner eigenen Verherrlichkeit von so einem merkwürdigen Maskulinismus Davos. Putin hat es ja kritisiert wegen Zelensky und was da gemacht wurde, das hast du sicher mitbekommen. Aber wie guckst du auf Milei und seinen Auftritt? Ich fand es ja auch irre, dass er jetzt überhaupt sozusagen es muss alles noch neoliberaler werden, Platz bekommen hat in diesem Davos.
Also ich vielleicht noch mal einmal kurz zu dem Musk-Ding zurück. Ich hab das gesehen auch und habe sofort gedacht, das ist KI. Das kann nicht echt sein. Aber ja, ich habe das ehrlich gesagt jetzt auch nicht mehr weiter verfolgt. Ich fand es nur einfach widerlich, egal was es ist, ob es echt ist oder nicht echt ist. Ich habe gedacht, ätzend.
Ja, aber es geht ja darum, das, was er da repräsentiert. Also es ist ja das Männerbild, exakt, das er verkauft in Zeiten von wachsenden Incels und seine Lust, sich halt aufzugeilen an diesem Tabubruch, an der Objektifizierung von Frauen und an der Objektifizierung von, also was den Mann eigentlich geil macht, ist halt die wirtschaftsliberale Fantasie von Milei.
Also und offenbar Dummheit. oder ich weiß nicht, wie man das nennen kann. Also wenn man fragt sich dann, diese Typen oder diese Männer ähneln sich ja alle, ne? Diese Mileys und Trumps und wer da alles gewählt wird jetzt neuerdings. Ne, ich will jetzt gar nicht das als aufs Äußerliche beschränken, da haben sie die wilden Frisuren, sind ja offenbar da auch Teil des Programms, aber ich finde das hier allen Scherz beiseite, die Tatsache, dass Menschen wie so ein Trump oder wie so ein Milley ja offenbar Wahlen gewinnen, ungeachtet aller wirklich völlig unglaublichen Dinge, die sie vorher versprechen, ankündigen, die aller Logik zum Teil widersprechen, das finde ich total beunruhigend. Das finde ich wirklich total beunruhigend. Da frage ich mich, wie kann man da eigentlich weiterarbeiten, wenn demokratische Systeme quasi so leicht gekapert werden können. Also zum Opfer von Menschen, die, ich will nicht sagen Wagenwahlen manipulieren, das passiert hier in Russland, sondern einfach die Rattenfänger sind und die es schaffen, Mehrheiten hinter sich zu bekommen und dann große Staaten, also eine Weltmacht wie die USA, aber auch einen nicht kleinen, wirtschaftlich jetzt nicht so bedeutenden, aber doch auch wichtigen Staat wie Argentinien regieren können. Jetzt, um nur bei den beiden zu bleiben, es gibt ja genügend andere Beispiele. Wie geht man damit um? Was ist die Lehre daraus? Wir sind doch alle verloren, wenn das weiterhin ein Erfolgsmodell ist.
Ja, und das sind ja auch eine unheilige Allianz. Ne? Du hast ja da Musk und Milley, sie ziehen ja am gleichen Strang. Ich habe es ja gerade gelesen, in den letzten 2 Jahren sind die 5 reichsten Männer doppelt so reich geworden, ne? Während andere Menschen immer ärmer geworden sind. Das heißt, die arbeiten natürlich an einer Wirtschaftsordnung, die denen gefällt, bis zu einem, wir wissen es von Bitcoin, bis parallelen Zahlungssystemen, die an Staaten vorbeigehen. Das sind ja so die Fantasien. Ich muss auch immer an Nigel Farage denken und dieses, er sich bei Zuckerberg bedankt hat und gesagt hat, ohne euch wäre der Brexit nicht möglich gewesen. Ja. Also da hatten wir eigentlich schon die Info über die Allmacht der sozialen Medien. Wir haben bei Trump inzwischen einen, der sagt TV-Duells ab, weil er sagt, ich brauche das einfach nicht. Und wir haben trotz Brexit immer noch keine Antwort auf die Toxizität im Bereich des politischen Einflusses. Und da sind wir wieder bei Polarisierung, die auch ganz viel dazu beitragen, dass Gesellschaften sich spalten, je nachdem, welche Algorithmen sie mit welchen Nachrichten erreichen. Also ich bin dann, was mich in Davos halt schockiert hat, war, dass er ist jetzt dann da. Das heißt, bisher war es so, dass Feminismus, es war ja eh ein Auflaufen von mächtigen und reichen Männern, immer schon. Und Frauen waren so feigenblattmäßig da, man will Feminismus, man will Klimaschutz, man will Diversität, aber gleichzeitig war es nur ein Feigenblatt und trotzdem hat man sich damit geschmückt. Also es war irgendwie Konsens, man will eine gerechtere Welt zumindest mal zum Thema machen. Und jetzt ist einer der Protagonisten weltweit, der stellt sich auf die Bühne und sagt, ich brauche die gerechtere Welt nicht, ich brauche eine Ordnung, die passt mir und den Reichsten und den Eliten. Und ich glaube, da werden wir schon einiges noch zu kämpfen haben, wenn man sagt, dass gewisse Wohlstandsverteilung wichtig ist, um auch Demokratien zu sichern. Das heißt, du brauchst ja auch einen Mindeststandard an Wohlstand, um die Menschen in diesen demokratischen Systemen als Bürgerinnen und Bürger handlungsfähig bleiben zu lassen. Bin gespannt. Auf jeden Fall war es ein gutes Outing eines völlig rabiat gewordenen Lonely Players, der mit anderen Rabiaten, wie man hier sieht, eine gute Kombi bilden will. Vielleicht finden sich ja auch andere Banden, die denen was gegenhalten.
Also was ich auch unheimlich beunruhigend finde, ist tatsächlich diese Misogynie, die da so salonfähig wieder wird, die wir ja überwunden glaubten oder zumindest teilweise überwunden glauben. Diese Jungs sind ja alle frauenfeindlich und sie sind alles auch Leugner der Klimaerhitzung. Ne? Auch das ist ja so ein Ding, was eigentlich gerade oben auf der Agenda stehen müsste. Und die leugnen das einfach und machen so weiter wie bisher. Und sie kommen aber damit durch. Sie kommen dadurch mit ihren wirklich völlig aus der Zeit gefallenen Werten, die sie da plötzlich wieder propagieren. Und es passiert nichts. Das macht mich wahnsinnig. Also da sehe ich noch keinen richtigen Weg, wie man aus dieser Nummer wieder rauskommt, ohne gescheite Gesetzgebung mit sozialen Medien, die aber erstmal durchgesetzt werden müsste. Weiß ich noch nicht wie.
Ja, ich weiß auch nicht wie. Aber ich habe neulich bei so einem Abend Rita Süssmuth nochmal erlebt und die kam dann nach vielen Feministinnen meiner Generation, die wir halt voll waren mit so Soft-Dings, ne, Role Models, Feminismus dies, Feminismus das. Und dann kam Rita Süssmuth und dann redet so eine alte Feministin und da geht es wirklich um Machtverteilung, Geldverteilung, Hardcore-Fragen. Und dann dachte ich auch, und auch viele ganz andere. Da hat man, glaube ich, da verliert man gerade eine Generation an Feministinnen, die Macht und Feminismus sehr viel pragmatischer verstanden haben. Und es war eben noch lange nicht abgeschafft, sondern ich glaube, man war auf dem Weg. Und ich glaube, unsere Generation hat da sich ein bisschen zu sehr auf die popkulturellen Elemente des Feminismus verlassen. Auf eine Beyoncé, die dann steht, we are all feminists. Aber was heißt das eigentlich, außer dass sie eben eine superreiche Künstlerin ist, die weltweit reisen kann? Ich glaube, dass gerade wenn man so Millet so eine Kampfansage macht an Feminismus und auch wenn man sieht, das jetzt führt es zu weit, aber wie sich auch viele Bürgerrechtsbewegungen untereinander verstricken lassen, das ist dann schon hart. Also
unterm Radar.
Das ist eine Nachricht, die ich gerne im Feuilleton gefunden hätte und gerne im Feuilleton gelesen hätte, aber ich habe sie so nicht gefunden. Es geht um die Künstlerin Oda John, die eine Ausstellung hat jetzt in New York. Sie ist eine gefeierte bulgarische Künstlerin, in Deutschland ein Promi, lebt aber inzwischen in Frankreich. Und sie hat ihre erste Solo-Ausstellung in New York. Bisher fehlen meines Erachtens die großen Berichte hierzulande. Ich würde mich freuen, wenn sie vielleicht noch kommen und vielleicht können wir ja zumindest einen kleinen Ausblick drauf werfen, gerade hier im Feuilleton. Sie war Meisterschülerin von Immendorf, dann auch seine Ehefrau, der verstarb dann. Sie ist Kreativpartnerin von Mese. Und ja, ich denke, wir sollten zumindest hier, wenn wir dieses Feuilleton haben, das nochmal zum Thema machen. Sie hat ganz spezielle Bilder, sie hat eine spezielle Handschrift als Künstlerin und als eine Künstlerin, die es in Deutschland ausgebildet ist, die jetzt tatsächlich, man kann es auf Instagram verfolgen, wie viele Menschen gerade ihre Ausstellung besuchen, berührt sind, begeistert sind von ihrer Bildsprache, von ihrer Bildkraft. Ihre Ausstellung heißt Misunderstand. Ja, ist sie dir ein Begriff oder hast du schon was davon mitbekommen?
Ganz typisch. Ich kenne sie tatsächlich nur, weil sie Meisterschülerin und dann später Ehefrau von Immendorf war. Ich habe noch nie was von ihr gesehen. Ich kenne den Namen einfach deshalb. Also sagt eigentlich schon alles. Liegt nicht an mir, die nicht kunstinteressiert wäre, sondern ich bin natürlich viel hier, aber was ich bisher gelesen habe, war immer nur das zu ihr.
Es gab schon viel Boulevardberichterstattung, weil man hatte eben eine schöne, junge, begabte Künstlerin und diesen Künstler und dann natürlich dieses Kongeniale in den beiden, wie sie sich da letztlich als Künstlerin und Künstler auch, glaube ich, gegenseitig Impulse gegeben haben. Aber es sind 25 Ölgemälde. Ja, und Dozens of Watercolors, wie es so schön heißt. Also man kann es schon mal zumindest in den sozialen Medien auf ihrem eigenen Instagram-Account verfolgen. Ich finde, ihre Bilder sind immer völlig irritierend. Also da kommt immer das Schöne und aus diesem Schönen bricht etwas Hässliches heraus. Oder das Schöne wird nie, wir hatten es ja vorhin von der Modeschau, das Schöne wird nie einfach stehen gelassen. Aber die Bilder sind immer poetisch, sinnlich. Man hat manchmal das Gefühl, sie implodieren und explodieren. Ein Bild hat mich ziemlich beeindruckt. Da sitzt wirklich eine sehr schöne, sehr schöner weiblicher Körper, muss man sagen. Aber hüftaufwärts kommt der Körper der Frau und wird eigentlich zum Handy. Und das fand ich angesichts dieser Handysucht, die so viele haben und Social Media Sucht, so ein irritierendes Bild, wo sie auch wieder eigentlich das Sinnliche stört durch etwas, was uns, glaube ich, im Alltag alle auch ein bisschen stört, wie sehr wir uns Bildschirm zuwenden statt der Sinnlichkeit des Lebens und der Sinnlichkeit der Körper. Aber sie macht das ohne Moral. Man steht vor diesem Bild und denkt einfach, wow, ich habe das Ding die ganze Zeit in der Hand. Was macht es eigentlich mit mir als weiblicher Körper oder mit mir als Mensch? Also ja, ich finde, es lohnt sich und ich hoffe, dass irgendwie noch ein paar Berichte auch hier zu lesen sein werden über diese für mich aus meiner Sicht sehr spezielle und besondere Künstlerin mit einer sehr weiblichen Handschrift.
Danke für den Tipp. Gucke ich sofort bei Insta nach.
Guckt alle sofort bei Insta nach. Ina, damit wären wir eigentlich auch schon durch die Wochenendlage, durch Kultur, Kulturelles, durch Gesellschaftliches, durch ein bisschen Metaperspektive auf die kulturellen und politischen, gesellschaftlichen Fragen unserer Zeit. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast für Apokalypse und Filterkaffee. Das war eine wunderbare Premiere und ich hoffe, ich habe dich irgendwann bald wieder auf der anderen Seite.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Mir auch.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion: Yannick Schäfer. Executive Producer: Tobias Baukhage. Produktion: Hanna Marahiel. Ton und Schnitt: Martin Baum. Neue Episoden gibt es täglich. Überall, wo es Podcasts gibt.